Losanna Bewegung Deutschland. Koalition für Evangelisation.
Einen prächtigen guten Morgen euch allen. Liebe Schwester, wir leben in einer spannenden Zeit. Eine Ära geht zu Ende und wir dürfen dabei sein. Aber nicht nur eine Ära geht zu Ende, sondern ein neues Kapitel wird aufgeschlagen. Es ist nicht das Ende des Christentums, sondern Gott schreibt seine Geschichte. Und um zu verstehen, wie Säkularisierung funktioniert, auch was der Hauptgrund ist, beschreibe ich in einem ersten Teil meines Referats die DNA des Kirchenmodells, das wir geerbt haben und das so mächtig ist, eine Mentalität geschaffen hat, die auch in die Freikirchen hinein wirkt. Und in Teil 2 frage ich einmal danach und beantworte, in welche Richtung die Kirche Jesu sich entwickelt und was sind die Chancen und die Herausforderungen. Der Ansatz meiner Untersuchung, meines Referats, überhaupt all dessen, was ich hier mache, ist eine Erfahrung. Eine Erfahrung aus Afrika, Russland, Indien, Karibik, wo ich mich immer mal wieder herumgetrieben habe auf der Suche nach Glaube und Christentum. Und überall habe ich erlebt, wie unglaublich das Christentum, der christliche Glaube dort boomt. Und ich habe gemerkt, wie auf der anderen Seite das Christentum in Europa eigenartig müde, überaltert und resigniert wirkt, halt auf dem Rückzug. Also, einerseits weltweit alles Vorstellbare überschreitend, nämlich ein Wachstum, das heißt hier Niedergang, dort Multiplikation. Europa ist eine säkulare Insel im religiösen Meer. Und was sind die Gründe dafür? Und das hat mich dazu geführt, dass ich sage, was sind die Gründe dafür? Und dann habe ich ein Gebiet der Wissenschaft zu meinem Kompetenzgebiet gemacht. Das ist die Religionssoziologie, und zwar die globale Religionssoziologie. Weil die Religionssoziologie fragt danach, was funktioniert und was funktioniert nicht? Was sind die sozialen Bedingungen? Und der Trend ist eindeutig, und ich habe darüber 2 Bücher geschrieben, weil ich das so unglaublich spannend finde und möchte euch da mit hineinnehmen. Um den Niedergang des Christentums bzw. die Säkularisierung zu verstehen, müssen wir unser Erbe verstehen. Der Niedergang des Glaubens in Europa ist ein Prozess mit komplexen Ursachen. Allerdings sehe ich eine Primärursache. Dieser Kontinent ist religiös geprägt von einem Betriebsmodell von Kirche, das Staats- bzw. Volkskirchenmodell. Und wenn wir heute angucken, Europa ist der einzige Kontinent, der in diesem Betriebsmodell 1500 Jahre operierte. Und es musste einen Zusammenhang geben und ich möchte euch mit hineinnehmen, diesen Zusammenhang aufzuzeigen, damit wir einfach verstehen, was eigentlich läuft. Das grundsätzliche Kennzeichen des Christentums in Europa, USA ist eine Ausnahme, das ist nochmal ein Sonderfall, weil das sind halt Europäer, die haben europäisches Christsein damit rübergenommen, aber gleichzeitig hat sich dort ein freier Religionsmarkt entwickelt. Selbst die Katholiken sind da eine Freikirche. Sonderfall ist auch Südamerika. Ich bin da gerade dabei, mich richtig reinzuknien. Ich bereite da eine Vortragsreihe vor. Es wird heute auch nochmal ein hochspannender Sonderfall, weil wir dort Monopolisten haben, die katholische Kirche, die interessant sehr zurückgegangen ist, aber sich gleichzeitig enorm vitalisiert. Aber zurück zu Europa. Ja, wir gehen da mal ins 4. Jahrhundert. Hinter der Kirche lag eine harte Zeit. Sie wurde verböhnt, verboten, verfolgt. Doch ihre Anhängerschaft nahm zu und sie erreichte Menschen vom armen Sklaven bis zu Angehörigen des Kaiserhauses. Und das Ganze ohne große Kirchgebäude, ohne öffentliche Gottesdienste, ohne Großveranstaltungen in den Stadien, ohne missionarische Straßeneinsätze auf den Plätzen der Metropolen. Das Christentum wuchs aus der Kraft ihres Glaubens, die Faszination ihres Zeugnisses und die Treue der Anhänger im Angesicht von Verfolgung. Und dann das Jahr 313 unter Konstantin, wo das Christentum eine Religio Licitat wird, also eine erlaubte Religion. Und dann der große Bruch, eine der wichtigsten Daten, sollte sich jeder merken, in der Kirchengeschichte, vor allen Dingen in der europäischen Kirchengeschichte, ist folgendes Datum, nämlich das 27. Februar 380. Dort hat der oströmische Kaiser Theodosius in Thessaloniki, in Gegenwart des weströmischen Kaisers Valentinian II., ein Dekret losgeschickt, erlassen, nämlich, dass das Christentum Staatsreligion wird. Und das klingt erstmal wie ein Sieg des Christentums, aber wir wollen uns mal ganz kurz hinein, was das eigentlich bedeutete. Die Religionssoziologen schätzen, dass etwa im 4. Jahrhundert circa 10% der Einwohner des Römischen Reiches Christen waren. Ja, und dann wurde das Christentum auf einmal mit den Mitteln des Staates durchgesetzt. Tempel wurden geschlossen, die Zwangstaufe wurde eingeführt. Sie herrschte übrigens in Deutschland bis 1875, erst Bismarck hat sie abgeschafft, durch die Zivilstandsgesetzgebung. Das Heidentum zu jener Zeit wurde nun in den Kirchen weiter praktiziert. Man muss sich das mal vorstellen, wenn sich eine Kirche füllt mit Leuten, die aber zum allergrößten Teil keine entschiedenen Christen waren, sondern eigentlich Opportunisten. So wie ich das kenne, ich bin ja Ossi, also DDR-Zeiten, dass Leute in die Partei eintraten, weil sie sich einfach damit Vorteile verschafften. Irrlehre wurde zum Verbrechen des Staates und jeder Bürger wurde, das ist ein längerer Prozess, aber wurde mit Ausnahme der Juden, für sie galt ein Sonderstatus, wurde Christ, zumindest nominell. Und wer das nicht wollte in der Geschichte, musste damit rechnen, ins Ausland oder ins Jenseits befördert zu werden. Ja. Und es gibt drei Hauptkennzeichen dieser Epoche, die uns geprägt hat. Ja, alle gehörten dazu. Das bedeutet, dass Kirchenvolk und Bürgerschaft identisch waren miteinander. Kirchenvolk und Bürgergesellschaft. Und da ist es ganz sinnvoll, wenn man mal hineinschaut, was Christentum eigentlich ist. Und zwar, ich kenne keinen, der das mehr auf den Punkt gebracht hat, wie ein katholischer Neutestamentler mit Namen Gerhard Lofink. In dem äußerst lesenswerten Buch, ist eigentlich eine Pflichtlektüre, ja, da, wie hat Jesus Gemeinde gewollt. Und er fasst es zusammen, Gemeinde ist Kontrastgesellschaft zur Bürgergesellschaft. Das ist ihre Berufung. Und fehlt dieses Gegenüber weitgehend, wird ein marginalisiertes Durchschnitts- und Minimalchristentum zum Standard und zum Normalchristentum. Und das ist genau das, was wir in unserer DNA haben und was letztlich der Grund ist, dass so etwas wie die Aufklärung von Anfang an auf ein schwaches Christentum traf. Das bedeutet ja, das konstantinische Erbe, wie man das auch nennt, obwohl eigentlich Theodosius der war, aber Konstantin hatte als erster die Idee. Ja, das konstantinische Erbe ist ein Minimalchristentum. Das bedeutet ja, dass Leute mit dem Heil in Christus eigentlich nicht viel anfangen können. Zum großen Teil, dass sie die Wahrheit nicht bekennen, kaum am gemeindlichen Leben teilnehmen und dass es wenig Jesus-Nachfolger gibt, nun innerhalb der Kirche. Es bleibt bei 10%. Interessant ist, wie sich das fortgesetzt hat. Religionssoziologie hat mit den Erhebungen aus den 70er und 80er Jahren in Lateinamerika nur 10% der lateinamerikanischen Katholiken waren praktizierende Christen. Und ich denke, es hat sich fortgesetzt. Ich schätze, dass wir auch in unserer Kirche, in meiner Kirche, also die beiden Monopolisten, immer noch bei 10% stecken von Menschen, die Jesus nachfolgen. Das bedeutet, christlicher Glaube wird in homöopathischer Dosierung genommen und gelebt, also ein Glaube Light ohne lebensveränderte Dynamik. Eigentlich ein Surrogat, eine Karikatur. Und was bedeutet das? Nämlich, dass unsere Kultur, unser Kontinent weitgehend immunisiert, sich immunisiert hat gegen den christlichen Glauben, Sie hat sowas, diesen Begriff kennen wir seit Corona, eine Herdenimmunität entwickelt, dass viele Leute sagen, ah ja, Christentum, das kennen wir, das ist schwach. Und viele Leute, die in der Kirche sind, sie kennen eigentlich gar keinen lebendigen und wirklich ausstrahlenden Christen. Und das hat das Christentum als Religion korrumpiert. Das Besondere, Einzigartige und Provozierende und die Gesellschaft Hinterfragende des Glaubens und der Kirche geriet in Vergessenheit. Und die Folge, das jesusförmige Christentum zu jener Zeit zog zum großen Teil aus in die Klöster und in die Gemeinschaften. Beispiel, wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, würde ich das richtig verdeutlichen am Beispiel vom Vater des europäischen Mönchtums, nämlich Benedikt von Nursia, der im 5. Jahrhundert mit einer Handvoll junger Männer aus Rom auszog, weil er die verflachte und in Reichtum und allen möglichen Oberflächlichkeiten erstarrte Kirche nicht mehr ertrug. Ja. Und diese Ära, diese Mentalität hat unsere Kirche geprägt und diese Ära geht nun zu Ende. Das will ich einfach mal beleuchten. Über 1500 Jahre lang war Religion etwas, das man übernimmt. Ungefragt übernimmt, man gehörte halt dazu. 1500 Jahre lang basierte das grundlegende Dienstmodell der westlichen Kirche auf einer ganz bestimmten sozialen Realität, nämlich, dass die Menschen mit einer positiven Voranstaltung kommen und wir ihnen einfach unsere soliden biblischen Predigten halten müssen, dann wird der Laden schon laufen. Und das funktioniert einfach nicht mehr. Heute erleben wir es wie ein Betriebsmodell aus einer monarchisch verfassten Zeit, einfach nicht mehr in eine offene, freie, liberale Gesellschaft passt, wo der Glaube zur Option geworden ist, sprich, wo die Menschen den Glauben wählen. Und als es dann schließlich zur Abschaffung des Taufzwangs kam, unter Bismarck, und es möglich wurde, ohne Kirche zu leben, begann eigentlich das, was man, die Säkularisierung begann schon vorneweg, aber das wurde dann nachgeholt, dass immer mehr Leute aus der Kirche austreten und in großen Scharen vor allen Dingen auch die Arbeiterschaft, das Proletariat. Und seitdem hat sich die Situation gründlich gewandelt. Wir gehen in eine gesellschaftlich auf eine Minderheitensituation zu. Und die Säkularisierung trifft auf ein kraftloses, glaubensarmes, resigniertes Christentum. Das muss man einfach mal verstehen. Deswegen erleben wir heute, wie in anderen Teilen der Welt, wo ein anderes Betriebsmodell ist, die Säkularisierung eigentlich nicht richtig greift. Wir erleben heute, dass Säkularisierung wie eine mächtige Welle über uns drüber rast. Über den Osten ist es zum großen Teil schon weggerast. Und sie reißt alles mit sich mit, was nicht in Christus verankert ist. Alle, die nicht wirklich etwas mit dem Glauben anfangen können, verlassen die Kirche. Und ich denke, die Säkularisierungswelle, die eine Austrittswelle zur Folge hat, die Austrittswelle ist erst der Anfang. Und in 50 Jahren gibt es nur noch ein paar kleine volkskirchliche Inseln. Das Ende einer Ära, aber das Beginn eines neuen Zeitalters. Und das ist interessant, nochmal was zur Säkularisierung. Ja. Säkularisierung heute ist vor allen Dingen verbunden mit zwei Stichworten, nämlich Individualismus, und dort, der Individualismus hat zwei Lieblingsworte, Selbstverwirklichung und Authentizität. Das Ich wird zur letzten Instanz, normgebende Institutionen verlieren ihre Autorität. Das Ich bestimmt letztlich, was für mich gut und richtig ist. Säkularisierung heißt auch, der christliche Glaube besitzt für immer mehr Menschen keinerlei Bedeutung für das eigene Leben. Meistens kann man mit der christlichen Religion nichts anfangen und ist ihr gegenüber unwissend und gleichgültig. Man hat nichts gegen das Christentum zum großen Teil, aber es bedeutet nichts und man tritt aus. Ja? Fazit, das Christentum ist nicht einfach zu Ende hier, sondern es entsteht eine neue Art von Christentum. Die beiden Monopolisten, katholisch und evangelisch in unserem Land, werden zu religiösen Playern unter anderem viele unterschiedliche religiöse Anbieter, ja, kommen auf den Markt und es entwickelt sich das, was wir uns in Südamerika, in Lateinamerika seit 50 Jahren erleben, und es entwickelt sich ein freier Religionsmarkt, und das ist auch das Ende der Vorherrschaft eines religiösen Monopolisten. Teil 2, wir kommen voran. Deutschland, Aufbruch ist möglich, Fragezeichen. Da möchte ich mich erstmal äußern zu zwei verfehlte Strategien, die ich heute beobachte. Zwei verfehlte Strategien, um den Niedergang zu stoppen und die Menschen zu halten. Die erste verfehlte Strategie lässt sich unter dem Wort Assimilation bzw. Anpassung zusammenfassen. Sie besteht darin, also dieser Versuch, ja, die Menschen zu halten, besteht darin, alles zu beseitigen, was die Menschen anstößig finden, um den Bestand der Mitgliedschaft zu erhalten. Man senkt die Preise. Alle gehören dazu. Die Taufe schmeißt man den Leuten faktisch hinterher. Das Christusheil wird letztlich relativiert. Die Einzigartigkeit Jesu wird eingeebnet, weil das einfach anstößig ist in einer Gesellschaft. Und auch der Exklusivanspruch der Kirche wird relativiert. Im Grunde genommen eine Kapitulation vor dem Credo der Postmoderne. Das Credo der Postmoderne: es gibt keine absolute Wahrheit, sondern nur viele Teilwahrheiten, die gleichberechtigt und hierarchiefrei nebeneinander stehen. Man hofft damit, dass die Kirche wieder anschlussfähig wird an die moderne Gesellschaft. Und man übernimmt und bearbeitet die angesagten Themen Clean Agenda und so weiter und bewegt sich de facto in Richtung einer NGO, also einer Nichtregierungsorganisation. Übrigens, das ist meine Meinung dazu, dass sich letztlich auch die Postevangelikalen auf diesem Wege der Assimilation befinden. Was bewirkt die Assimilation? Sie beschleunigt den Untergang. Die Frommen, nämlich, das ist die spirituelle Substanz der Kirche. Die Frommen verlieren die Heimat. Sie werden in ihrer eigenen Kirche heimatlos. Wer sich an das schöne Lied von Wolf Biermann erinnern kann: in diesem Lande leben wir wie Fremdlinge im eigenen Haus. Ich singe das manchmal mit der Melodie von Wolf Biermann: in dieser Kirche leben wir wie Fremdlinge im eigenen Haus. Ja, und die Kirche verliert ihr Profil, ihren USP, also ihren Unique Selling Point, und man weiß nicht mehr so recht, wofür sie steht. Und drittens, sie verliert ihre missionarische Ausstrahlung und Vollmacht als Folge des Profilsverlustes. Ja. Und wenn man also weltweit schaut, das ist, müssen wir mal gucken, wenn man weltweit schaut, der Heilige Geist, ja, also dort, wo Gemeindewachstum ist, der Heilige Geist bestätigt keinen reduzierten, kleingemachten Jesus. Aber dazu kommen wir noch später. Ich komme mal zum zweiten Irrweg. Das ist der konservative Weg, nämlich Separation. Das ist der Flucht in die Tradition. Aber konservativ ist auch keine Lösung. Nämlich der konservative Weg, der konservative Rückzug bedeutet, man entfremdet sich von den Menschen und ihrer Kultur und gelangt sozusagen in eine kulturelle christliche Ghettosierung. Die Kommunikation des Evangeliums in die Gesellschaft bricht ab, weil man gar nicht mehr kommunizieren kann, weil die Kommunikationswege beschädigt sind. Es entsteht eine Insider-Religion, Glaube wird elitär. Es kommen nur Menschen zum Glauben, die entweder sehr konservativ sind oder die intellektuell ticken. Menschen, die kulturell postmodern ticken, haben kaum noch eine Chance bei diesem Weg. Was nun? Ganz einfach, der göttliche Weg liegt zwischen Assimilation und Separation. Und ich möchte ihn umschreiben mit dem schönen Begriff Innovation. Innovation: das dynamische biblisch-apostolische Evangelium wird inkulturiert in einen säkularen Kontext. Das ist die Zusammenfassung. Ja. Zweitens, ja, ich sage alles, was ich sage, ich nehme das auf und stelle das als Referat auf meine Homepage. Und ich kann auch noch meine bescheidenen Stichpunkte dir schicken. Aber ich kann es wirklich auch noch mal sagen.
Danke.
Ja. Was habe ich denn gesagt zuletzt? Ja, das dynamisch biblisch-apostolische, genau, Ja. Also der göttliche Weg liegt Innovation. Das bedeutet, das dynamische biblisch-apostolische Evangelium wird inkulturiert in einen säkularen Kontext. War es das, lieber Roland? Klang beim zweiten Mal nicht mehr so gut, ne? Zweitens, jetzt einfach mal zu gucken, wir schauen mal nochmal in die Religionssoziologie, weil sie lehrt uns etwas ganz Wichtiges über unser Land und über unseren Kontinent. Und zwar möchte ich ganz kurz vorstellen, zwei religiöse Megatrends. Megatrends sind einfach Trends des Wandels, wogegen man gar nichts machen kann. Ja, das ist wie das Wetter, da kann man auch nichts dagegen machen. So ist auch, sind auch die zwei Megatrends. Der erste Megatrend, den die Religionssoziologie kommt, was Europa anbetrifft, zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, aber in den beiden Megatrends sind sich eigentlich alle einig. Der erste Megatrend ist der Niedergang institutioneller bzw. geerbter Religionen. Und der zweite religiöse Megatrend ist der Aufstieg individueller bzw. gewählter Religionen. Wenn diese beiden Megatrends stimmen, und davon gehe ich aus, hat das gravierende Folgen für unsere Arbeit und dass wir unsere Arbeit wirklich umstellen müssen. Nämlich die Religion der Zukunft wird gewählte Religion sein. Es ist nicht mehr einfach so, dass sich das einfach vererbt und bei uns waren schon alle evangelisch oder katholisch und das geht irgendwie weiter oder auch freikirchlich und so, sondern Religion ist frei gewählt und wird aus unterschiedlichsten religiösen und zwar aus unterschiedlichsten religiösen und weltanschaulichen Angeboten. Ja, warum Jesus, warum nicht Buddha oder Mohammed und warum das Christentum und nicht Atheismus, warum katholisch und nicht evangelisch, warum pentekostal und nicht klassisch pietistisch und so weiter. Ja, das heißt, das ist eine riesige Herausforderung für die beiden Großkirchen, aber natürlich auch für die Freikirchen. Ja, das heißt, die beiden Großkirchen müssen eine Kompetenz erwerben, die sie nicht hatten und auch nicht brauchten. Es waren alle da und sie wurden einfach nur pastoral versorgt. Auf einmal sind die Leute nicht mehr da, es genügt nicht mehr, die Türen weit zu öffnen und laut zu bimmeln und darauf zu vertrauen, dass die Leute kommen, weil sie kommen nicht. Und die zweite Herausforderung ist dann, der Wechsel von geerbter zu gewählter Religion zu vollziehen. Kurz, Kirche, das Christentum muss missionarisch werden. Und das ist alternativlos. Die Alternative wäre eine Marginalisierung und das Versinken in der Bedeutungslosigkeit. Das Problem ist aber, dass wir für den Wandel gar nicht die nötige missionarische Kompetenz mitbringen. Weil in der Vergangenheit hatten wir es als Großkirchen nicht nötig, Menschen zu gewinnen. Die waren ja da. Das geerbte Religionssystem ist ein System der pastoralen Versorgung, nicht der Mission. Und unsere neue Situation, ja, die erfordert, dass wir missionarisch aufbrechen, die überfordert alle, die noch in diesem alten Setting, in diesem alten Modell arbeiten. Und das sind in den Großkirchen von Bischof bis zum Gemeindekirchenrat fast alle. Es gibt nur wenige Ausnahmen. Die Kirche hat in diesen 1500 Jahren verlernt, was sie heute dringend braucht. Missionarische Kreativität, Motivation, Kompetenz und Vollmacht. Missionarisch, das war nur etwas, was man lernt. Man studiert dann und geht dann an einer Missionsschule und geht dann nach Afrika und so weiter. Das war also Mission, aber im Land waren natürlich alle christlich. Das bedeutete auch, früher genügte es, mit Kirche und Gesellschaft irgendwie an Gott zu glauben. Heute brauchen die Menschen für den Glauben persönliche Zugänge. Sie müssen als Einzelne gewonnen werden. Fazit, wir haben eine Glaubenskrise, wir haben keine Glaubenskrise eigentlich, sondern eine Modellkrise. Die Glaubenskrise ist die Folge der Modellkrise. Das ist meine für meine Kirche unbequeme These, trifft aber, das ist noch ein extra Thema, trifft aber irgendwie auch von, sagen wir mal, nachlässig unmissionarisch gewordenen Freikirchen, die sich darauf ausruht, dass sich das Christentum einfach immer weiter vererben kann und jetzt ganz entsetzt ist, dass das nicht mehr funktioniert und die Kinder andere Wege gehen. Ja? Die gute Nachricht, mit dem Niedergang der Volkskirche geht indes keineswegs die Kirche Jesu unter. Die gedeiht, und das ist wirklich eine der großen Erkenntnisse aus der Religionssoziologie, die Kirche Jesu gedeiht besser unter anderen Bedingungen und mit einem anderen Betriebsmodell. wie wir es an dem weltweiten Aufbruch des Christentums erkennen können. Ja? Das ist also die These und deswegen bin ich auch so positiv. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, deswegen heißt es auch Untergehen oder Umkehren und Untertitel, warum der christliche Glaube seine beste Zeit noch vor sich hat. Weil ich denke, dieses System, was wir da geerbt haben, das passt nicht mehr. Und samt seiner Mentalität, die aber auch, ich weiß das von meinem Schwiegervater, der ist jetzt pensioniert, der war Baptistenpastor und was der immer so erzählt und geklagt hat, dann habe ich mir so gedacht, Mensch, Baptismus wäre für mich auch keine Alternative zur Landeskirche. Ja. So, die große Herausforderung. Ich sprach nur von mir. Andere sollen das gerne anders sehen. Ja, aber ich liebe sie, von den Katholiken über die Baptisten, die Lutheraner, die Pfingstler, also kein Problem. Die große Herausforderung, ich finde, die große Herausforderung hat keiner besser formuliert als Tim Keller, ich glaube, in seinem letzten Buch, wie wir den Westen wieder erreichen. Also eigentlich Pflichtlektüre für jeden hier in diesem erlauchten Kreis, der Mission auf dem Herzen hat. Ich zitiere. Heute müssen sich die Kirchen in der westlichen Gesellschaft mit etwas auseinandersetzen, womit sie noch nie konfrontiert waren. Einer Kultur, die ihrem Glauben zunehmend feindlich gegenübersteht und die nicht nur nicht christlich ist, in Klammer wie in China, Indien und den Ländern des Nahen Ostens, sondern postchristlich. Und das postchristlich will ich ein wenig vertiefen. Was heißt denn postchristlich? Postchristlich meint vor allen Dingen zweierlei. Erstens, unsere Botschaft wird nicht verstanden, Kommunikation gelingt nicht. Die Zeit, in der die Gesellschaft automatisch auf christlichen Werten basierte, läuft aus. Die Gesellschaft wurde zusammengehalten durch gemeinsame Überzeugungen, wie zum Beispiel Gott der Schöpfer, Jesus der Inbegriff für Mitmenschlichkeit und Werte, die 10 Gebote als anerkannte Richtschnur für das Verhalten, der barmherzige Samariter als Modell sozialen Verhaltens und so weiter. Die zweite Bedeutung von postchristlich, immer mehr Menschen sehen das Christentum kritisch. Es tue den Menschen nicht gut. Im Gegenteil, es behindere sie an der Entfaltung eines freien Menschseins und hemme den sozialen Fortschritt. Also das ist völlig neu, dass wir solche Vorwürfe das entgegengebracht bekommen. Viertens, die Neuformatierung eines Betriebssystems und der Theologie. 4.1, ja, die Neuformatierung der Grundfrage abendländischer Theologie. Erst mal ganz kritisch mit Theologie auseinandergesetzt und sagt, ja, die europäische universitäre Theologie und insbesondere die deutsche ist weiterhin eurozentrisch, provinziell, erfahrungsarm, rationalistisch, verengt, zu wenig mystisch, zu verkopft und zu unanschaulich. Sie hat die Skepsis zum normativen Prinzip erhoben und ist einem materialistisch-reduktiven Setting verhaftet. Die alte Frage der Theologie lautet, na wie wohl, was können wir heute noch glauben? Das ist zieht sich wie ein Cantus firmus, wie ein roter Faden durch die Theologie. Was können wir heute noch glauben? Ich halte das für eine alte Frage. Die neue Frage lautet, wie können wir das Heil in Christus vollmächtig hineinsprechen? Hineinsprechen, A, generell in eine postchristliche Kultur, eine ganz neue Herausforderung. Übrigens kenne ich keinen, der das besser drauf hat als Johannes Hartl. Weil er hat es ja auch studiert, er hat Philosophie und er kennt sich mit den ganzen postmodernen Theologien dermaßen gut aus und bei ihm habe ich ganz, ganz viel gelernt. Ich halte ihn im deutschsprachigen Raum diesbezüglich für den besten Apologeten. Also, das war A, generell in die postchristliche Kultur und B, speziell in die unterschiedlichen Milieus und Kulturen, sodass die Menschen das Evangelium verstehen und positiv darauf reagieren können. Das heißt, die Frage, wie können wir das Evangelium in eine Kultur hineinkommunizieren zu den Menschen, und zwar zu den Menschen, denen das Gefühl und jegliches Verständnis für Sünde und Transzendenz fehlt. Wie können wir das Evangelium hineinkommunizieren zu Menschen, denen jedes grundsätzliche Gespür und Wissen von Glauben an ein höheres Wesen und ein Leben nach dem Tod fehlt? Das ist völlig neu, es gab es in der Kultur noch nie. Also wir stehen da wirklich wie die Kuh vorm neuen Tor. Und die Theologie hat es zum großen Teil, also die akademische Theologie hat es zum großen Teil noch nicht begriffen. Ja. So, jetzt, ja, das war 4.1, 4.2. Die Einzigartigkeit Jesu, das ist unser Markenkern, verstehen Sie, ich bin nun mal ein Fan der Religious Economy, also dass ein freier Religionsmarkt entsteht und deswegen auch manchmal diese Marktsprache, diese ökonomische Sprache, weil ich verstehe die und die Leute um mich herum verstehen sie auch. Mein Frommdeutsch verstehen sie nicht, aber das verstehen sie. Ja. Also die Einzigartigkeit Jesu, also im Grunde genommen ja der Jesus, der apostolisch-reformator, die apostolisch-reformatorische Christologie. Der Aufbruch, aller Aufbruch beginnt immer mit dem, was Jesus getan hat. Das kann man durch die Kirchengeschichte gehen, ja. Immer, ob katholisch oder evangelisch, immer ist es die Faszination Jesu, die Entdeckung, er vergibt Sünde, er erfüllt mit dem Heiligen Geist und so weiter. Das Problem ist, wir haben in weiten Teilen eine beschädigte Christologie, besonders in Deutschland. Und ausgerechnet die Christologie ist das Herz des Glaubens. Eine Reihe von theologischen Modeströmungen der letzten 50 Jahre haben die Christologie weichgespült und auf die Ethik reduziert. Das hat auch Einzug gehalten, was ich so verfolgt habe, teilweise auch an theologischen Seminaren, die eher freikirchlich sind. Und genau, unsere postevangelikalen Freunde sind hier da an vorderster Front dabei. Ja, das bedeutet, Jesus wurde zu Recht gestutzt auf das Verstehbare, ja, also Sozialarbeiter, religiöser Revolutionär, der leider gescheitert ist, Jesus ein religiöser Influencer und so weiter. Ich will damit nicht weitermachen, aber man kann das alles in den entsprechenden Büchern nachlesen. Man versteht die rettende Bedeutung der Gottessohnschaft Jesu nicht mehr und fremdelt mit der Einzigartigkeit Jesu. Statt Christus-Nachfolge geht es vor allem um spirituelle Selbstverwirklichung. Das ist jetzt das große Ding, wo wir auch bei niemanden anecken. Ja, das ist cool, ja. Und Mission, das ist das Schlimme, in einer Zeit, wo die Kirche missionarisch aufbrechen muss, wird Mission verstanden oder besser gesagt missverstanden als Ausdruck einer aggressiven, überheblichen Religion. Und man nimmt sie ständig zurück, auch den Anspruch Jesu, das Wesen von Kirche als Instrument, als Gottes Instrument der Welt, das Christusheil zu bringen in Wort und Tat. Das wird alles weggenommen. Das einmalige und besondere Grelle der Person und des Wirkens Jesu wird wegreduziert, bis es zu den sanften Pastelltönen einer postmodernen Kuschelreligiosität passt. Besonders das bittere Leiden Jesu am Kreuz, das schon zu Zeiten des Paulus ein Skandal erster Ordnung war, stört hier die Harmonie. Zu viel Schmerz, zu viel Leid, zu viel Blut. Ja? Deswegen spricht, ich glaube, von Ulrich Pazani war dieses schöne Wort, was es zusammenfasst, das Wort Jesus-Demenz. Er spricht also, dass Christenheit hier weiterhin an einer Jesus-Demenz leidet. Jesus mit seinem Anspruch, der von Gott zur Versöhnung mit der Welt gesandte Messias. Damit haben Menschen, auch gerade Christen in den Kirchen, ja, Probleme. Gell? Und dieser Jesus wirkt in der religiösen Landschaft postmoderner Beliebigkeit eigenartig deplatziert. Zu radikal, zu exklusiv und lässt sich schlecht in eine Reihe stellen mit anderen religiösen Leitfiguren wie Buddha und wie sie alle heißen. Man redet lieber allgemein von Gott, der uns alle liebt und annimmt. Ja, das bedeutet, christlicher Glaube wird zur Allerweltsspiritualität. Das Problem ist, dieser Glaube fasziniert nicht, aber Jesus, der Heiland der Welt, fasziniert. Der gestorben ist, um uns den Weg zum Herzen Gottes frei zu machen. Eine beschädigte Christologie hat eine enorme beschädigende Wirkung, weil nämlich die Pneumatologie, die Lehre vom Heiligen Geist, an der Christologie hängt. Weil die Kirche heute die Dynamik des Anfangs und die Leidenschaft der reformatorischen und erwecklichen Aufbrüche braucht, bekommt die Pneumatologie, die Lehre vom Heiligen Geist, absolute Relevanz in Theologie und Praxis. Wenn Menschen zum Glauben kommen, muss ich ja nicht sagen, ja, ist es das Werk des Geistes. Und ich glaube, dass für die Zukunft hat die Pneumatologie, die Lehre vom Heiligen Geist, eine ganz besondere Bedeutung. Wer uns das besonders nahe gebracht hat, ist der mit Ratzinger bedeutendste katholische Theologe des 20. Jahrhunderts, nämlich Karl Rahner. Karl Rahner hat in den 60er Jahren ein Wort geprägt, das ist eines meiner Lieblingszitate, ein Wort geprägt, ein prophetisches Wort, dessen Bedeutung wir heute erst so richtig verstehen. Es lautet, der Christ der Zukunft wird Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nichts sein. Ja, Protestanten stoßen sich an den Begriff Mystiker. Ich will ihn ganz kurz erklären. Das ist in der katholischen Tradition ein ganz normales Wort. Das kommt vom griechischen Mystein, heißt die Augen schließen. Also die Erfahrung, die wir machen, wenn wir beten im Stillen, wenn uns Gott in der Stille begegnet, von dass wir ergriffen sind von der Liebe Gottes oder dass wir in Zungen reden oder was auch immer. Ja. Also wer das praktiziert, ist ein Mystiker. Ich denke mal, der Raum ist hier katholisch gesprochen voller Mystiker, was mich sehr freut. Ja. Gleichzeitig ist die Pneumatologie eine Lehrstelle der Theologie. Das will ich mal ganz kurz karikieren. Also was man zu Pfingsten an Elend hört in vielen Gemeinden, ist es schwer zu ertragen. Man beschränkt sich meist auf die Formel, der Geist weht, wo er will. Das ist ein Missverständnis von Johannes 3, Vers 8. Ja, der Geist weht, wo er will, und dann ist man ganz schnell fertig mit der Pneumatologie. Aber wenn wir mal in das Zitat hineingucken aus Johannes 3, wir schauen mal kurz. Der Wind bläst, wo er will, du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt, wohin er fährt. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also, der Vergleichspunkt ist eben gerade nicht die Unverfügbarkeit, ich würde sagen die Launenhaftigkeit des Geistes, sondern der Vergleichspunkt ist das nicht vorhersagbare Handeln derer, die aus dem Geist geboren sind. Also das nicht so berechenbare geistliche Handeln von euch allen, liebe Geschwister. Ja. Die Folge, in den Kirchen wird ausschließlich gepredigt über das, was Jesus bzw. Gott damals tat. Also ich habe die ersten Jahre, kann mich fast nur erinnern, es war alles mindestens 2000 Jahre alt. Und die Menschen heute, die sitzen in der Kirchenbank, wenn sie denn überhaupt da sitzen, mit einem Hunger nach Leben, nach Liebe, nach Kraft, nach dem Jesus, der heute zu ihnen spricht, der heute ihre Verletzungen heilt und der heute ihrem Leben einen Sinn und eine Dynamik gibt. Die Sache, ohne eine gesunde Christologie ist die Pneumatologie, ist der Heilige Geist nicht zu haben. Und auch bei Luther, war schließlich mal Pfarrer auf seiner Kanzel, folgt die Lehre über den Heiligen Geist aus der Christologie. Ich zitiere ihn mal ganz kurz, ich mag ihn ja. Wenn Christus den Menschen verkündigt wird, kommt der Heilige Geist und erleuchtet sie und zündet sie an. Ja. Und dann hat er noch ein Wort geprägt, der war ja ein genialer Formulierer. Der hat schwierigste Sachen in einen kurzen Satz zusammengefasst. Der haut einfach rein. Einer dieser Sätze ist aus einer seiner Predigt, sagt er nur einen Satz. Der Geist ist um das Wort herum. Der Geist ist um das Wort herum. Du musst verstehen, was er unter Wort versteht, nämlich das vollmächtige Christuswort und kein reduktives, liberales Theologengeschwätz. Ja. Das heißt, der Heilige Geist bestätigt keinen ideologisch zurechtgestutzten und kleingemachten Jesus. Das sagt der Heilige Geist, also die Aufgabe des Heiligen Geistes ist, Jesus groß rauszubringen. Und wenn der Heilige Geist diesen kleinen, reduzierten Jesus hört, dann sagt er, oh, nicht mein Jesus, da bleibe ich zu Hause. Die Lehre ist, der Geist weht nicht einfach, wo er will, sondern er bindet sich. Und da habe ich diesbezüglich in meinem letzten Buch auch eine Pneumatologie, eine Kurzfassung einer Pneumatologie verfasst. Ich fasse sie mal ganz kurz zusammen. Die ist aber ganz wichtig, wenn wir effektiv mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten wollen. Der Heilige Geist bindet sich an das Wort Gottes, also das vollmächtige Evangelium, das Wort Gottes, wer Christus ist und was er für uns getan hat. Nämlich, es kommt eine wunderbare Formulierung Martin Luthers, die muss man aber aufdauen, die ist wie ein Brühwürfel, nahrhaft, aber nicht mehr erstmal so einfach zu konsumieren. Jesus gesagt, der Retter von Sünde, Tod und Teufel. Ich mag die Formulierung, die ist ein bisschen sperrig, aber da ist alles drin. Der Retter von Sünde, Tod und Teufel, ja. So, da anders also. Der Heilige Geist bindet sich an das Wort Gottes. Er bindet sich an den Glauben. Kann man eine ganze Bibelarbeit machen. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Dein Glaube hat dir geholfen und so weiter. Ja, an das Gebet des Glaubens. Da, wo die Jungen zusammenkommen, wenn ihr betet, dann könnt ihr Berge versetzen. Keine Anweisung für Landschaftsgestalter, sondern eine Anweisung auf das vollmächtige Gebet zu vertrauen. Der Heilige Geist bindet sich in ganz besonderer Weise an Umkehr, also an Buße und Beichte. Wer selber ab und zu beichten geht, ich mache das ab und zu, ja, was nötig ist, und ich erlebe dann oft, also so eine Freude im Heiligen Geist, dass ich einfach sage, hey, jetzt bin ich wieder, also wie ein Frühjahrsputz, jetzt bin ich wieder richtig clean. Ja. Herrlich, der Heilige Geist liebt das sehr, wo gebeichtet wird. Und Leute kommen heute oft aus so viel Kaputtheit und zerstörten Beziehungen und Verletzungen und Brüche und für brave bürgerliche unvorstellbare Sünden. Und die werden nicht frei davon, dass man ihnen, dass sie gute Vorsätze fassen, sondern sie werden frei, wenn sie einen Schlussstrich ziehen. Und manchmal ist dieses Freiwerden ein Prozess, wo immer wieder auch Beichte als Freisetzung erfolgt. Dann der Heilige Geist bindet sich an die Sakramente. Da haben jetzt meine, ich habe das mal vorgestellt auf einem Baptistenkongress, da war ich Sprecher. Und da haben ja meine lieben baptistischen Geschwister, also die haben ja lebhaft widersprochen, weil die einfach das Wort Sakrament, das geht bei denen eine rote Ampel an. Ja. Und ich habe ihnen einfach erklärt, sag mal, glaubt ihr denn nicht, dass der Heilige Geist bei der Taufe wirkt? Und sagt, natürlich glauben wir das. Ja, ich sagte, das meint sakramental. Der Heilige Geist tritt zu den äußerlichen Zeichen, nämlich einer Taufe oder auch im Heiligen Abendmahl, tritt der Heilige Geist hinzu. Ja, und wirkt heilschaffend unter uns. Und schließlich der Heilige Geist wirkt, hier, wir wollen nicht unsere lieben Charismatiker vergessen, ja. Die Charismatiker würden noch die Anbetung, also Worship oder Lobpreis dazu nehmen, der dort eine quasi sakramentale Funktion hat. Und in der Tat, der Heilige Geist wirkt. Und Menschen machen im Heiligen Geist, im Lobpreis Heilig-Geist-Erfahrung. Die Sache ist die, jetzt kommt für einige vielleicht was Neues. Liturgie ist ja auch Lobpreis. Liturgie ist über Jahrhunderte, Jahrtausende geronnener Lobpreis. Und wenn man mit Katholiken redet, die also wirklich die Gotteserfahrung in der Liturgie machen, ich kenne mit Leuten, gerade so mit Hochkirchlern und so, sage ich, ja, das stimmt. Der Heilige Geist tritt da hinzu. Okay, was bedeutet das noch? Viertens, ganz wichtige Folge, was das bedeutet, wenn der Megatrend gewählte Religion ist, der Aufschwung gewählter Religion, dann brauchen wir etwas, nämlich eine Konversionstheologie. Eine, das habe ich so für Theologen so formuliert, ich spreche oft auf Fachkonventen, und man nennt das eine kontextuale Konversionstheologie. Das klingt nicht so, aber im Grunde genommen meine ich Bekehrung, weil Konversion ist das lateinische Wort von Bekehrung, aber viele meiner Kollegen verschreckt das Wort Bekehrung. Dann heißt das halt Konversion. Es meint aber das Gleiche. Ja? Denn das Christentum ist original eine Konversionsreligion, eine Bekehrungsreligion. Und christlicher Glaube ist Bekehrungsglaube. Und Bekehrung zieht sich, ich weiß gar nicht, wie man das vergessen konnte, dass das eigentlich unsere Grundkoordinate ist, Bekehrung zieht sich wie ein roter Faden durch die Kirchengeschichte. Alle großen Heiligen, gerade auch in der katholischen Kirche, waren große Bekehrer. Und im Alten Testament, das ist eines der wichtigsten Worte, die ich auf Hebräisch gelernt habe, war das Wort Schuf, Umkehr. Das ist eines der wichtigsten Worte, die Propheten haben es gebraucht. Ja. Johannes der Täufer hat es gelehrt, tut Buße. Die sogenannten Sumarien, die Verkündigung Jesu zusammenfassen, ja, fassen seine Predigt, seine Verkündigung zusammen, kehrt das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und auch bei Paulus war es das Hauptthema, wenn er so schön sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Du kannst sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Man kann nur, er umschreibt im Grunde genommen, bekehrt euch. Lasst euch versöhnen mit Gott. Die Religion der Zukunft wird gewählte Religion sein. Darum rückt eine Frage ins Zentrum. Wie wird man Christ und wie bleibt man Christ? Eine ganz entscheidende Frage. Und Bekehrung muss in unseren Kirchen, ob jetzt Freikirche oder Landeskirche oder so, muss das Hauptthema werden, weil es von zentraler Bedeutung ist. Die Alternative wäre, wir versinken in der Bedeutungslosigkeit. Das bedeutet in der Konsequenz, dass wir unsere Gemeinden umbauen von einer Gemeinde oder Kirche der Versorgung hin zur Einladung. von der pastoralen Betreuung hin zur Mission. Das ist für einige ein schwieriger, also ein schwieriger Wandel, auch gerade für die Freikirchen. Das hätte ich nie gedacht, Freikirchen, die sich irgendwie also ausruhen und auf einmal merken, dass sie eine ganze Generation verloren haben und dass sie ihren Stadtteil und die Menschen nicht mehr erreichen. Und um es mal, ja, ich habe versucht, eine Konversionstheologie zu entwickeln und auch den Begriff Konversion bzw. Bekehrung aus einer evangelikalen Engführung herauszuholen. Also ich und mein Jesus. Bekehrung ist mehr als ich und mein Jesus. Dreidimensional, ganz kurz. Ja. Erstens meint es ein dreidimensionaler Bekehrungsbegriff. Nebenbei gesagt, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, das habe ich bei Zinzendorf gefunden. Ja. Einmal meint es die Bekehrung zu Christus. Das ist ein Prozess, dass Christus in uns Raum gewinnt und zu unserer Nummer eins in unserem Leben wird. Zweitens, die Bekehrung zur Kirche als Familie Gottes. Das ist besonders ein Konzept, das wiederentdeckt wurde durch das sogenannte, das zusammengefasste Wort Missio Dei. Also Gott ist ein sendender Gott. Er sandte Jesus in die Welt und Jesus sendet den Heiligen Geist, damit dann die Jünger, ja, partizipieren oder zu Gesandten werden. Apostello, Apostel heißt ja ein Gesandter. Ja, damit sie nun wiederum anderen die frohe Botschaft bringen in Wort und Tat. Kirche ist Gottes heiliges Instrument. Kirche ist kein Selbstzweck, kein Kuschelclub der Frommen. Und drittens, die Bekehrung zur Welt als Aufgabenfeld der Kirche. Das ist die dritte Bekehrung. Eine echte Bekehrung ist immer auch eine Bekehrung zur Welt. Dabei geht es nicht um Weltliebe, wie man mir mal im frommen Kreisen vorgeworfen hat, sondern es geht um die Liebe zu den von Gott geschaffenen und geliebten Menschen, nach denen er sich sehnt und zu denen er kommen möchte. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab, damit alle, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ja, die geliebte Welt. Fünftens, Inkulturation des Evangeliums in die Lebens- und Verstehenswelt der Menschen. Die zentrale Frage der Kirche ist nicht mehr, vor allen Dingen die zentrale Frage der Gemeinde ist nicht mehr, wie können sich die Gemeindeglieder bei uns wohlfühlen? Das höre ich immer sozusagen als Cantus firmus, als die wichtigste Frage. Ja, ach, jetzt wird ein neues Lied gesungen. Ach nee, da fühlen wir uns nicht mehr wohl. Oder was auch immer. Ich denke, ihr kennt das alle. Sondern die Frage, die entscheidende, zentrale Frage ist, wie können die Menschen in unserer Umgebung das Evangelium verstehen und positiv darauf reagieren? Das ist die eigentliche Frage. Nicht so sehr, dass wir uns wohlfühlen, sondern dass die Menschen sich wohlfühlen und sich eingeladen fühlen und dass sie bei uns Liebe und Wertschätzung erfahren. Das, was wir gestern in dem Referat gehört haben, das fand ich sehr, Dankeschön, das fand ich sehr bewegend ja, gestern. Ja. Gleichzeitig haben wir ein kulturelles Problem. Wir befinden uns zum großen Teil, wir Christen, ja, egal zu welcher Kirche wir gehören, wir befinden uns sehr oft in einer kulturellen Selbstisolation. Und es braucht eine neue, mutige und kreative Inkulturation des Evangeliums in eine zunehmend säkulare und gleichzeitig postmodern spirituelle Gesellschaft. Ja. Ich erinnere nur ganz kurz, ist, denke ich, den meisten von uns vertraut, die Milieustudie, die Sinus-Milieustudie. Hier gibt es vor allen Dingen ein riesiges Aufgabenfeld, theologisch. Ja, genau. Hier gibt es ein riesengroßes Aufgabenfeld, nämlich, wie können wir das Evangelium hinein in eine uns nicht unbedingt wohlgesonnene Kultur? Das heißt, wir brauchen eine Vielform von Gemeindemodellen, weil wir haben eine völlig separierte Gesellschaft und so weiter. Genau. Ich komme zum letzten Punkt. Den kann ich ganz kurz machen. Ja, die Kirche der Zukunft ist eine Kirche der Jünger und Jüngerinnen. Oder anders ausgedrückt, der geistlich mündigen Christen. Luther konnte sein Modell, was er hatte, eigentlich, oder seine Hoffnung, nämlich des allgemeinen Priestertums aller Getauften, wie er das nannte, konnte er nicht wirklich umsetzen, weil es musste scheitern in diesem Betriebsmodell der Professionalisierung von Kirche. Wir sind heute in der glücklichen Lage, dass wir in einer ganz, ganz neuen Situation sind, weil wir können uns nämlich nicht mehr leisten. Wir können es uns nicht mehr leisten, so viele Leute für alles zu bezahlen. Beim Pfarrer in Wittenberg, da jeder Pfarrer hat seine eigene Sekretärin gehabt. Wir haben 16 Gebäude in Kanton, eine Gemeindepädagogin, in Hausmeister, in Kirchmeister. Also ja, das geht in Zukunft nicht mehr, Riesenpersonalbereich, sondern die Menschen, die ganz normalen Laien sind, gefragt. Und hier auch mal ganz kleiner Blick auf unsere katholische Schwesterkirche. Sie haben das ja auch drin in ihrem Programm. Und die haben, wie ich finde, einen fantastischen Namen dafür gefunden. Sie nennen es Laienapostolat. Ja, in der Enzyklika Lumen Gentium Nummer 33, ja. Ich sagte, erst das Laienapostolat, also dass die ganz normalen Laien teilhaben an der Sendung der Kirche, macht die Kirche zur Sendung. So, jetzt habe ich noch einen Ausblick in 30 Jahren, denn da spare ich mir jetzt so, was es sein wird. Und so, Schluss, ha, ja, Happy End nenne ich den Schluss. Happy End. Wir kommen zum Happy End. Nämlich, wir kommen uns manchmal vor wie Pelzmantelverkäufer in Afrika. Niemand will unser schönes Christentum haben. Stimmt das? Ich hinterfrage das kritisch. Da nämlich die Sehnsucht nach Orientierung in einer komplizierter werdenden und bedrohlichen Wirklichkeit wächst. Die Frage, wer bin ich, also die Frage nach Identität, nach Sinn, nach Wahrheit, sind präsenter denn je. Und die Sehnsucht boomt nach geistlicher Erfahrung und nach Gemeinschaft. Liebe Geschwister, genau darin liegt unsere Kernkompetenz. Das können wir. Das ist Teil unseres Lebens als Christen. Und die Leute müssten uns die Bude einrennen. Dass sie uns nicht die Bude einrennen, hängt auch mit der anfangs beschriebenen Immunisierung der Menschen gegenüber dem Christentum zusammen. Und dass die Christen denken, ach, kenne ich, ja, lahmer religiöser Verein und so weiter. Ja. Aber ich glaube, und das ist wirklich mein letzter Satz, ich sehe viele Anzeichen auch bei uns, dass Kirche aufbricht, um in der Kraft Gottes den Menschen Gottes Liebe zu bringen in Wort und Tat. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt.